Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Ja, so ist das. Mehr als die Hälfte von euch hat es schon in die großen Ferien geschafft. Heute haben zum Beispiel alle Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern ihren ersten Ferientag. 6 Wochen frei, die müssen gefüllt werden. Und wir haben Tipps für euch, wie ihr das am besten macht. Jede Woche Montag stellen wir euch ab jetzt ein ganz besonderes Museum vor. Heute geht's nach Stuttgart zum Schweinemuseum. Kein Witz, das gibt's wirklich. Über 50.000 Schweine werden da ausgestellt. Was das soll und ob Schweine wirklich Glück bringen, das hört ihr später im Kakadu. Und Sommerferien heißt nicht nur Ausflugszeit, sondern auch Sonne, Eis, Pommes, ab an den See oder ins Freibad. Und gerade die Mädels, die tragen da ja meistens einen Bikini. Aber warum eigentlich?
Bei Badeanzügen, da klebt es irgendwie immer so an meinem Bauch oder so und es fühlt sich voll unangenehm an. Und wenn es richtig heiß ist, dann ist Bikini, glaube ich, dafür besser gedacht.
Klingt einleuchtend. Später erfahren wir alles über die Geschichte des Bikinis. Die hat übrigens mit einer großen Atomexplosion begonnen. Wie das genau abgelaufen ist, hören wir später im Kakadu. Jetzt starten wir aber erstmal durch mit Musik. Das ist Azaz Avidan, Reckoning Song. Ich bin Fabian und sage Hallo. Das muss ich hier jetzt einfach mal raushauen. Es gibt eine Sache, die ich wirklich immer haben wollte und die ich nie bekommen habe. Ein Hausschwein, also das wollte ich schon als Kind haben, das will ich immer noch haben. Einfach weil Schweine wahnsinnig putzige Tiere sind. Leider sind die nicht nur putzig, sondern auch sehr schwer artgerecht zu halten. Deshalb wird es wohl auch in den nächsten Jahren nichts bei mir mit dem Hausschwein. Aber dafür gibt es ein Museum in Stuttgart, wo wirklich jeder Schweinefan auf seine Kosten kommt. Das heißt nämlich auch Schweinemuseum. Und bei mir am Telefon ist Frau Christine Arnold vom Schweinemuseum in Stuttgart. Hallo und oing oing.
Hallo, Grunz Grunz aus Stuttgart. Grüß dich, Herr Schmidt.
Guten Tag. Frau Arnold, ein Museum nur über Schweine. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also das Museum ist circa 800 Quadratmeter groß. Wir haben an die 29 Themenräume und fast schon 50.000 Exponate. Man kann sich das vorstellen, da gibt es Sparschweine, es gibt Keramikschweine, dann haben wir Plüschschweine und das Ganze bunt gemischt in unserem Museum zu sehen.
50.000 verschiedene Schweine?
Richtig, knapp 50.000.
Aber die sind alle, das sind keine lebenden Schweine?
Nein, keine lebenden Schweine dabei.
Was lerne ich denn, wenn ich bei Ihnen im Museum bin über Schweine?
Also auf jeden Fall erstmal, dass das Schwein ein sehr intelligentes Tier ist, was viele natürlich auch schon wissen, denke ich mal. Man sagt es immer, das dumme Schwein, das blöde Schwein oder das dreckige Schwein, was eigentlich auch das Gegenteil ist. Ein Schwein ist sehr intelligent, hat einen großen Spieltrieb und demnach auch ein sehr reinliches Tier. Das können Sie hier bei uns sehen. Dann sage ich einfach mal, haben wir auch noch etwas mit Metzgereisachen zu tun. Vieles, was der Metzger natürlich leider Gottes immer zum Schlachten benutzt hat, kann man hier auch mitsehen. Kann man sehen und lernen. Dann haben wir noch, um Gottes Willen, jetzt fällt es mir gar nicht so richtig ein, verschiedene Themenräume natürlich, klar.
Und auf jeden Fall sehr viele Schweine. Haben Sie denn auch ein Lieblingsschwein?
Ich habe ein Lieblingsschwein. Also von den 50.000 ist es natürlich sehr, sehr schwer, ein Lieblingsschwein sich auszusuchen. Meins steht direkt vor der Haustüre. Das ist unsere Annabelle. Das ist unser großes Vorzeigeschwein. Richtig, die passt auch super und sie ist circa 3 Meter groß und empfängt natürlich die Gäste mit einem herzlichen Grunz-Grunz.
Jetzt werden Schweinen ja verschiedenen Dingen nachgesagt. Sie haben gerade schon das Beispiel gegeben, dumme Schweine sind unreinlich, das stimmt alles nicht. Aber es gibt ja auch positive Dinge, die Schweinen nachgesagt werden, zum Beispiel, dass sie Glück bringen. Woher kommt das denn?
Also es zählt als Glückssymbol, wie es der Schornsteinfeger, das Kleeblatt, der Pfennig früher. So wurde das Schwein eben auch als Glückssymbol genannt und steht für Wohlstand und Reichtum. Oh. Demnach denke ich auch, benutzt man die kleinen Sparschweine, klein, groß, je nachdem, um eben zum Reichtum zu kommen.
Interessant. Schweine sind auf jeden Fall tolle Tiere. Über 50.000 verschiedene Schweine gibt es im Schweinemuseum in Stuttgart. Vielen Dank an Frau Arnold vom Schweinemuseum, dass Sie die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne.
Und wenn Ja,
ich wollte auch sagen, wir freuen uns auf die Besucher auch. Und
Ja, und wenn die Kinder da draußen, da wollte ich gerade ansetzen, Lust haben, mal im Schweinemuseum vorbeizuschauen. Das Schweinemuseum hat, wenn ich mich nicht ganz vertue, auch während der Sommerferien jeden Tag geöffnet, die Infos.
Wir haben das ganze Jahr geöffnet, Herr Schmidt, und zwar von montags bis sonntags. Um 11 Uhr machen wir das Museum auf und um 19.30 Uhr schließen wir es. Der letzte Einlass wäre gegen 18.45 Uhr.
Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Vielen Dank an Frau Arnold. Tschüss.
Sehr, sehr gerne, Herr Schmidt. Tschüss.
Ihr habt es eben schon in unseren Nachrichten gehört. Es ist in den meisten Teilen von Deutschland wunderbares Wetter und dazu noch Ferien. Das heißt, es ist Zeit, nach draußen zu gehen, in die Natur. Und die gibt sich nun gerade wirklich alle Mühe, euch die Ferien zu versüßen. Also überall blüht und gedeiht es. Und was Pflanzen alles können, das ist wirklich sehr beeindruckend. Heute lernen wir die Riesenseerose Victoria kennen. Die ist wirklich riesig. Also die Blätter, die sehen aus wie kleine Boote. Und die Pflanze kann wirklich als Boot genutzt werden. Die trägt bis zu 100 Kilogramm. Das heißt, da können sich locker ihr und noch zwei von euren Freunden draufsetzen. Jo, okay, zugegeben. Also die Riesenseerose, die wächst nicht in Deutschland. Die hat es nämlich gerne sehr, sehr warm. Aber in Berlin gibt es trotzdem diese außergewöhnlichen Rosen. Im gerade neu eröffneten Botanischen Garten in Berlin. Also in einem so riesigen Gewächshaus. Und da war Kakadu-Reporterin Nicole Silbermann für uns. Und sie erklärt uns jetzt alles über die Riesenseerose Victoria.
Die Riesenseerose Victoria liebt dieses Zischen, denn dadurch wird es für sie erst so richtig gemütlich. Immer wieder pusten Nebeldüsen feinste Wassertröpfchen in die warme Luft im Gewächshaus.
Also es reicht nicht, dass die Luft einfach nur 30 Grad ist, sondern sie muss auch noch 85% Luftfeuchtigkeit haben,
sagt Gesche Holstein vom Botanischen Garten in Berlin. Die Riesenseerose Victoria ist in den feuchten Tropen zu Hause. In dem nach ihr benannten Gewächshaus, dem Victoria-Haus, scheint es ihr aber auch gut zu gefallen. Denn sie wächst und wächst und wächst. Und ihre kreisrunden Blätter sind wirklich riesengroß. Bis zu 2 Meter im Durchmesser. So wie ein großer runder Teppich, auf dem man sich bequem in alle Richtungen ausstrecken kann. Ihren Namen erhielt die Riesenseerose im 19. Jahrhundert, zu Zeiten von Queen Victoria, der damaligen Königin von England.
Ja, also sie war halt einfach eine überdimensional große Seerose und da das so spektakulär und toll war, hat man sie halt nach einer Königin benannt.
Die Blätter von Victoria sind nicht nur riesig und kreisrund, sie haben auch einen Rand, der über 10 cm hoch ist.
Die Seerosenblätter haben halt so einen Rand, damit sich nicht andere Pflanzen über sie schieben können und ihnen die Sonne wegnehmen, sondern dass sie sozusagen immer die ersten auf dem Wasser sind, also immer über allen anderen.
Und damit das riesige Blatt auch gut schwimmen kann, hat Victoria ein ganz raffiniertes Geheimnis. Und zwar auf ihrer Blattunterseite.
Unten sind sie halt, das sieht aus wie Adern, aber halt in grün, durchflochten so.
Und diese Blattadern sind nicht nur so ganz fein, sondern sie sind richtig kräftig. Mehrere Zentimeter erhoben, bis 4 Zentimeter.
Diese kräftigen Adern sind in einer Art Gitter angeordnet, das ein wenig an ein Spinnennetz erinnert. Und dieses Gitter macht das Blatt so stabil, dass sogar ein Kind darauf sitzen kann. Ist das Gewicht gleichmäßig auf das Blatt verteilt, kann es sogar 100 Kilo tragen, ohne dass es untergeht.
Zwischen diesen Adern kann sich Luft sammeln, die Seerose über Wasser hält wie ein Luftkissen.
Und dass das Blatt gut schwimmt und stabil ist, ist wichtig, damit es genügend Sonne tanken kann. Denn in ihrem natürlichen Lebensraum, 2 großen Flüssen in Südamerika, dem Amazonas und dem Rio Paraná, kann es ziemlich turbulent zugehen. Strömung, Wellen und viel, viel Regen.
Da die Riesenseerose einen Rand hat, könnte sie natürlich bei Regen voll mit Wasser laufen. Aber das passiert nicht, da Schlitze eingelassen sind in den Rand, wodurch das Wasser abfließen kann.
So ein großes Blatt könnte für Wasserbewohner natürlich auch eine ziemlich leckere Mahlzeit sein. Ist es aber zum Glück nicht.
Weil es von der Blattunterseite ganz, ganz stark gestachelt ist. Und auch der Blattstiel, auch die Blütenkelche, das ist also eine Einrichtung der Pflanze, um sich davor zu schützen, von hungrigen Mäulern, die also Fische sein können oder Seekühe, lecker aufgefressen zu werden.
Andere hungrige Mäuler lockt die Riesenseerose aber an. Und das mit voller Absicht.
Ein unglaublich betörender Duft, der eine Mischung ist aus Ananas und Butterkeks, ist eine unglaublich verführerische, leckere Anlockung, um große Käfer anzulocken.
Die Käfer werden nämlich als Bestäuber eingespannt und dafür einen Tag lang in der Blüte eingesperrt. Langweilig wird ihnen aber nicht, weil es dort sogar kleine Appetithappen für sie gibt.
Die haben da im Grunde genommen die Möglichkeit, eine Party zu machen. Also die paaren sich dann dort auch. Also das ist ein richtiger Treffpunkt. Und für die Victoria ist das Allerbeste, wenn die Käfer schon die Nacht davor eine Party woanders gefeiert haben, nämlich bei einer anderen Victoria, und an ihrem Käferpanzer Blütenstaub mitgebracht haben.
Die Blüte der Riesenseerose ist natürlich auch riesengroß. Sie hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Das ist etwa so groß wie eine Langspielplatte. Victoria bildet nach und nach mehrere Blüten aus. Allerdings blühen die Blüten nur nachts. Und das auch nur an zwei hintereinander folgenden Nächten.
In der ersten Nacht blüht die Blüte weiß und in der zweiten Nacht blüht die Blüte rosa.
Von der weißen, duftenden Blüte angelockt, bleiben die Käfer über den nächsten Tag darin eingeschlossen. Gegen Nachmittag beginnt sie sich wieder zu öffnen und entfaltet ihre Blütenblätter, die nun rosa gefärbt sind.
Das ist wirklich ein ganz tolles Schauspiel, zu sehen, wie diese 60 einzelnen Blütenblätter ganz langsam öffnen. Also innerhalb von 2, 2,5 Stunden. Also das ist wirklich ganz toll, das zu sehen, weil man wirklich zugucken kann.
Die Riesenseerose Victoria blüht zurzeit im neu eröffneten Gewächshaus im Botanischen Garten in Berlin. Alles über die Pflanze wusste Kakadu-Reporterin Nicole Silbermann für uns. Ich habe sie gerade erst wieder aus dem Keller geholt. Also die Kiste mit den Sachen, die ich nur im Sommer brauche. Da ist drin eine Badehose, Luftmatratze, Wasserbomben, Liegestühle. Also Dinge, die im Winter einfach nichts taugen. Ab heute sprechen wir jede Woche Montag mit euch über genau diese Sommersachen. Heute starten wir mit dem Itzi-Bitzi-Teeny-Weeny-Ululu-Strand-Bikini, der Bademode, die heute fast alle Mädels und Frauen tragen. In Mode gekommen ist der Bikini vor gut 60 Jahren. Da wurde der heutige Bikini entworfen und nach dem Bikini-Atoll benannt. Das Bikini-Atoll ist eine Inselkette, die liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen China, Australien und den USA im Pazifischen Ozean. Und das Bikini-Atoll war früher ein Testgebiet für Bomben, Atombomben. Genauer gesagt. Also wirklich diese schlimmste Waffe, die die Menschheit jemals erfunden hat. Früher, als der Bikini kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entworfen wurde, fanden die Menschen Atombomben aber noch total aufregend und toll. Da war auch noch nicht so wirklich bekannt, wie schlimm und schädlich solche Bomben wirklich sind. Und deshalb hat der Designer des Bikini gedacht, komm, nennen wir doch die neue Bademode Bikini, denn von den Bikini-Inseln ist nach dem Bombentest in etwa so viel übrig wie vom Badeanzug nach der Erfindung des Bikinis. Holpriger Start also für das Teil. Warum Bikinis trotzdem toll sind und ob es vielleicht auch schon eine Art Bikini in der Antike gab, das weiß jetzt Kakadu-Reporterin Annette Bäsler für uns.
Bikini. Sommer, Sonne, Sachen. Sommersachen.
Ich habe ein Bikini, das ist so ein blauer mit Fransen.
Ich habe viele Bikinis und mein Lieblingsbikini, da sind so Palmen und Flamingos drauf. Das sieht auch schon sehr nach Sommer aus.
Den muss man einfach haben.
Bei Badeanzügen, da klebt es irgendwie immer so an meinem Bauch oder so und es fühlt sich voll unangenehm an. Und wenn es richtig heiß ist, dann ist Bikini, glaube ich, dafür besser gedacht.
Klar, der Zweiteiler ist schon ziemlich schick und luftig. Aber
in Sardinien ist mir unser Bikini kaputt gegangen, also die Halter. Und dann ist er dauernd runtergerutscht und es war total nervig. Bikinis sehen zwar manchmal gut aus, aber sie sind einfach nicht so praktisch wie Badeanzüge.
Bikini?
Bikini.
Bikini!
Seit wann gibt's den eigentlich?
Schon lange. Auf alten Wandmalereien aus der Römerzeit sind junge Frauen abgebildet, die kurze Höschen und Stoffbänder um die Brust tragen. Ob es sich dabei um Sport oder Bademode handelt, weiß man zwar nicht, aber es sieht ganz klar aus wie ein Bikini.
Es war ihr Itzi-Bitzi-Tini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern.
ich habe mal so einen altmodischen Film geguckt. Da sind die auch schon, sag ich mal, mit richtigen Anziehsachen halt baden gegangen. Es sah irgendwie komisch aus, aber auch irgendwie normal für die, glaube ich.
Noch vor rund 100 Jahren war es hierzulande unmöglich, sich halbnackt am Strand oder im Freibad zu zeigen. Männer trugen lange Badehemden, die Frauen Badekleider, die mehr oder weniger den ganzen Körper bedeckten.
Sommer, Sommer, Sommersachen.
Heute gibt es Bikinis ja in vielen Formen, Farben, Varianten. Anders bei den Jungs. Da sind fast nur Badehosen der Marke Lang, Riesig, Weit angesagt.
Ich habe auch eine Badeshorts, weil es gibt ja auch für Mädchen Badeshorts. Einen jungen Bikini würde ich mir komisch vorstellen, weil das Oberteil ist ja meistens dazu da, die Brüste zu halten. Aber Jungs haben das ja nicht.
Unsere neue Sommerreihe über Sommersachen ab jetzt jeden Montag im Kakadu oder im Netz unter www.kakadu.de. Kakadu-Reporterin Annette Bessler war das und wusste in Folge 1, was den Bikini so besonders macht. Und für mich und vielleicht ja auch für viele von euch heißt es jetzt Bikini, Badehose oder Badeanzug an und ab zum See oder ins Freibad. Und das Radio, das nehmt ihr am besten mit, denn hier bei Deutschlandfunk Kultur übernehmen jetzt die Kollegen der Tonart. Und wir hören uns morgen ab 15 Uhr wieder zum Kakadu Medientag. Da sind wir unter anderem zu Gast bei einem Teddybären-Doktor. Ich bin Fabian, ich bin raus. Tschüss, bis morgen.